am Ende steht's und fällt's mit unseren Führungskräften vor Ort, was sich bei uns super gut durchgesetzt hat und was, glaube ich, auch unsere Mitbewerber einfach machen, sind Hospitationen. Wir bieten immer die Möglichkeit an, kommt vorbei, arbeitet bei uns einen Tag mit, lernt uns persönlich kennen, seid dabei, guckt euch die Tonalität innerhalb des Teams an. Das, was wir in der Stellenanzeige schreiben, ja, das wird immer irgendwo Marketing-Sprech sein und gleiche deine persönliche Erfahrung mit dem, was dort steht, ab. Und wenn das zueinander stimmt, dann lass uns danach der Hospitation nochmal zusammensetzen und dann über die Rahmenbedingungen sprechen.
Personalwelten. Der Podcast mit Nicolas Buchs.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Personalwelten. Unterstützt wie immer von Fraser Jones, die führende national und international auf HR spezialisierte Personalberatung. Wenn eine Branche das Thema Personalsorgen ganz groß schreiben kann, dann ist das die Pflegebranche. Und das nicht Überraschende ist, dass diese Branche perspektivisch noch viel mehr Probleme im Bereich des Personals bekommen wird. Denn wir Menschen werden immer mehr ältere Menschen und diese immer mehr älteren Menschen werden auch immer älter. Das ist das große Demografieproblem. Und diese immer mehr, immer älter werdenden Menschen brauchen natürlich immer mehr menschlich uns gut betreuende Pflege. Und da hapert es. Da hapert es hinten und da hapert es vorne. Und diese besonderen Menschen mit dieser Fähigkeit, menschennahe gute Pflege zu bieten, die sind sehr, sehr schwer schon heute zu finden. Und das wird in der Zukunft noch viel schwerer. Also das Thema Personalbeschaffung, Recruiting, Personalmarketing ist dort ja eine ganz große Herausforderung. Und umso mehr freue ich mich, heute jemanden als Gast zu haben, der ein absoluter Experte in genau diesem Bereich, in genau dieser Branche ist. Herzlich willkommen, Arne Schöning. Schön, dass du da bist, Arne.
Hallo, Nick.
Kommunikationsexperte und Personalmarketing-Spezialist bist du. Ja, ich glaube, gut zwei Jahrzehnte Erfahrung hast du da schon in den verschiedensten Bereichen gesammelt. Ja, das ist Mittelständler, da sind Startups, da sind Konzerne und immer wieder das Thema Aufbau einer guten Arbeitgebermarke, Optimieren von Stellenanzeigen, gucken, wie spreche ich die Zielgruppen der Personen, die ich für mein Unternehmen, für die Organisation gewinnen will, wie spreche ich die vernünftig an, auf welchen Kanälen spreche ich die vernünftig an. Und seit 2020, also jetzt um die 3 Jahre, bist du in dieser Rolle für die Johannesstift-Diakonie tätig. Einer der ganz großen Träger im Bereich. Ja, was für ein Bereich ist das? Sag uns doch mal, in was für einem Bereich diese Johannesstift-Diakonie tätig ist.
Ja, ganz spannend, ist tatsächlich nicht mit einem Wort zu beantworten, weil wir ein Komplexträger sind. Also wir haben das ganze Thema von den Krankenhäusern über die sozialen Einrichtungen, Behindertenhilfe, Jugendhilfe, soziale Einrichtungen, was das Ganze natürlich sehr spannend macht, weil ich sage immer, eigentlich können wir jedem, der außer er ist gerade Kampfjet-Pilot, können wir irgendwie einen Job anbieten. Aber natürlich macht es dadurch das Ganze auch sehr divers. Jede einzelne dieser Branchen hat ja mit ihren ganz individuellen Herausforderungen zu kämpfen. Und das dann als Konzern unter einen Hut zu bekommen und dabei den Einzelnen nicht zu vergessen, ist Fluch und Segen zugleich, was das angeht. Ne?
Gib uns doch mal ein Gefühl hinsichtlich der Größe dieses Konzernes, also wie viele Einheiten, wie viele Bereiche gibt es dort, wie viele Mitarbeiter hat das Ganze?
Also am Ende teilt sich das Ganze auf, es ist eine Holdinggesellschaft mit 36 Gesellschaften, die primär in Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern vertreten sind. Und insgesamt sind es mittlerweile über 10.000 Mitarbeitende, die täglich Gutes tun und dort ja in der Arbeit an den Menschen den diakonischen Gedanken weitertragen, den Menschen als Ganzes zu sehen. Und ja, und dafür versuchen wir natürlich immer wieder neue Menschen, also die Menschen, die da sind, weiter zu halten und zu begeistern für das Thema und neue Menschen dazu zu holen.
Ich werde mal ganz oft gefragt, die Gäste sollen doch auch mal sagen, nicht nur was sie machen, sondern wie groß das Team oder der Bereich, der Personalbereich ist, der für die Organisation dann tätig ist. Magst du uns da mal ein Gefühl dafür geben, wie viele HR-Profis oder Personalverantwortliche es gibt, die diese 10.000 Mitarbeitenden betreuen?
Ist natürlich ein bisschen, also auch das wieder nicht mit, bei so einem großen Kasten, nicht mit einer Zahl zu beantworten. Wir haben auch, vielleicht nicht eine ganz übliche Aufteilung. Also wir haben das Personalmarketing und die Personalabteilung voneinander getrennt. Unsere Experten in der Personalabteilung sind die Menschen, die die Tarifverträge auswendig können, die die zweite Kommazahl hintereinander perfekt ausrechnen können. Und mein Team im Personalmarketing und im Recruiting, wir sagen intern immer so, das sind die, die die roten Schleifen dann drum machen, um diese Ergebnisse. Und wir in der Holding selber, wir sind ja quasi Dienstleister für unsere einzelnen Gesellschaften und unterstützen die Partner in den einzelnen Gesellschaften, die auch sicherlich nochmal eigene Menschen haben, die sich mit dem Thema auseinandersetzen. Mein Team selber besteht aus insgesamt 5 Menschen, inklusive mir. Und wir bieten diese Unterstützungsleistung oder machen dann halt Dinge, die mehr Gesellschaften betreffen oder wo mehrere Gesellschaften was zusammentun in dem Bereich. Und von daher ist es jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Also die Personalabteilung ist nochmal weitaus größer natürlich aufgestellt, wenn es dann nachher um die Lohnbuchhaltung, Vertragswesen etc. pp. Geht. Da sitzen dann die Experten. Und und in den Einrichtungen sind halt auch nochmal Menschen, die sich damit auseinandersetzen.
Wenn ich mich jetzt überhaupt nicht auskennen würde in dem Personalbereich und dich irgendwie auf der Straße treffe und mal so eben frage, Mensch Arne, was machst denn du so beruflich? Gibt es da eine kurze Antwort, die du jemandem geben kannst, der sich nicht in dieser HR-Bubble befindet?
Ja, also eigentlich ist es relativ einfach. Wir suchen Menschen, die zu uns passen könnten, die sprechen wir an und begeistern sie. Und das Ganze bis zu dem Zeitpunkt, dass sie die Entscheidung treffen, Mensch, bei dem Arbeitgeber würde ich ganz gerne arbeiten. Und das ist tatsächlich der Punkt, wo wir dann auch sagen, hey, da gehört unsere eigene Fachkompetenz im Personalmarketing und Recruiting bei uns, in unserem Verständnis, ich weiß, andere machen das anders, für uns auf. Das ist der Moment, wo wir dann halt auch an die Fachabteilung, an die Personalabteilung übergeben, weil dann kommt deren Expertise bei uns, nämlich den Auswahlprozess, den Bewerbungsprozess zu begleiten, bis hin zur Einstellung, das Onboarding zu starten. Da sind dann diese Menschen die Experten und wir konzentrieren uns ganz auf die berühmten roten Schleifen.
Du bist absoluter Kommunikationsprofi und hast nicht eine klassische, wie so viele in diesem Bereich, klassische HR-Provenienz. Was treibt dich oder was hat dich getrieben, in diesen Bereich der Kommunikation und dann auch die Verbindung in HR hinein? Weil Kommunikation, da hättest du ja auch wo ganz anders landen können.
Ja, also getrieben zum Glück erstmal gar nichts, sondern alles ganz freiwillig und mit großer Begeisterung. Und ich habe im Bereich der Kommunikation relativ viel gemacht, hatte dann ein eigenes persönliches Erlebnis, wodurch ich jetzt mittlerweile im Rollstuhl sitze, habe also auch eine relativ lange Zeit im Gesundheitswesen, im Krankenhaus als Patient, also auf der anderen Seite gelebt und miterlebt, was da geleistet wird. Und irgendwann war für mich der Punkt in meiner neuen persönlichen, gesundheitlichen, privaten, körperlichen Situation, wie kann ich mein Wissen aus, ich sage mal, aus dem Leben davor und dem heutigen Leben, wie kann ich das zusammenbringen? Und eigentlich habe ich hier mit einem diakonischen sozialen Träger im Sozial- und Gesundheitswesen, der für Diversität im Arbeitsleben und bei den Führungskräften steht und meinen Kommunikationserfahrungen genau das perfekte Match für mich gefunden, wo ich mich einbringen kann. Und dann auch noch diese spezielle Situation, dass wir gesagt haben, okay, wir trennen das, die Personalarbeit und die Personalmarketingarbeit und ziehen wirklich, also ich bin Teil der Kommunikationsabteilung der Johannes-Stift-Diakonie als Personalmarketing-Experte. Und deswegen fühle ich mich da, glaube ich, so wahnsinnig heimisch und bin da sehr glücklich. Und das ist das, was mich immer wieder motiviert.
Vielleicht kannst du mal etwas professioneller, als ich das getan habe, ein paar Schlaglichter auf die aktuelle Arbeitsmarktsituation im Bereich Pflege uns sagen.
Wir haben natürlich wirklich große Herausforderungen. Wir könnten jetzt sicherlich eine eigene Folge über das Thema Fachkräftemangel und die jeweilige Einstellung der Menschen aus dem HR, der HR-Welt und Politik dazu machen. Das würde ich jetzt mal beiseite schieben, weil sonst kommen wir zu den anderen Themen heute nicht mehr. Da hat, glaube ich, jeder seine eigene Meinung zu. Aber wir haben natürlich eine große Herausforderung. Wir haben es geschafft, als Johannes-Stift-Diakonie in den letzten Jahren immer mehr Menschen für uns zu begeistern. Also wir sind immer mehr gewachsen. Wir haben aber auch eine Situation, dass sich ja die Gehaltsstruktur in Pflegeberufen zum Glück deutlich verändert hat. Ich habe gerade letztens wieder die Statistik gelesen von der Arbeitsagentur der bestbezahlten Ausbildungsberufe auf Platz 1 der Pflegefachfrau, Pflegefachmann. Und wir als Johannes-Stift-Diakonie liegen sogar noch mit fast 200 Euro oder fast 300 Euro über dem Durchschnitt. Also diese Diskussion haben wir jahrelang geführt, da haben wir lange für gekämpft. Die haben wir zum Glück erreicht. Kann man immer noch was tun. Aber das hat natürlich auch immer, wie alles, zwei Seiten der Medaille. Viele unserer Kollegen und Kollegen können aufgrund der hohen körperlichen, seelischen, psychischen Belastung und jetzt der etwas der besser ausgestatteten finanziellen Situation es sich leisten, Teilzeit zu arbeiten. Das heißt, wir haben zwar die Anzahl der Köpfe durchaus da, aber nicht die Anzahl der Arbeitsleistung, der Arbeitsstunden. Ja? Und also wir konnten, wie gesagt, wir haben immer mehr, ich habe mehr Pflegekräfte bei uns, sind bei uns beschäftigt als vor Corona, wo alle gesagt haben, oh, es haben alle, sind alle ausgestiegen, es sind immer weniger geworden. Aber wir haben natürlich die Herausforderung, viele der Kollegen haben auf deren Rücken ist ganz viel Arbeit und ganz viel Last in den letzten Jahren gewesen. Und sie haben sich dann dazu entschieden, aus den unterschiedlichsten familiären, privaten Gründen in Teilzeit zu gehen. Und ich kann natürlich nicht, wie vielleicht ein Handwerksbetrieb, sagen, gut, okay, dann gehe ich halt auf eine 4-Tage-Woche und freitags fahren wir halt nicht zum Malern raus. Eine Intensivstation ist auch am Freitag nach 17 Uhr geöffnet. Und das ist natürlich auch Thema Personalleasing, da könnte man auch eine eigene Folge drüber machen. Wenn wir nicht alles heute erschlagen können, natürlich auch ein Thema, was man erklären muss. Klar brauche ich Stammpersonal, was auch am Samstagabend, wenn alle feiern gehen, auf Station ist und das mit der gleichen Motivation. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung, die wir haben. Wir müssen gucken, dass wir den Nachwuchs stärken. Das schaffen wir zum großen Teil. Wir haben, wie gesagt, eins der besten Ausbildungsvergütungen Deutschlands. Wir haben an unseren Schulen steigende Zahlen der Auszubildenden. Wir haben aber auch steigende Zahlen der Menschen, die entweder aus dem Beruf rausgehen, und wir haben steigende Zahlen der Menschen, die in den Beruf in Teilzeit gehen. Und wir haben einen steigenden Bedarf. Und das müssen wir jetzt in der aktuellen Situation aufeinander kriegen.
Um Menschen richtig anzusprechen, sie schlussendlich zu gewinnen, muss man sehr genau auf die Bedürfnisse dieser Menschen eingehen. Gerade wenn du als Kommunikationsprofi nicht aus dieser Welt kommst, also unvoreingenommen darauf schaust, was unterscheiden denn die Bedürfnisse dieser Menschen, dieser eurer Zielgruppen, vielleicht von anderen Zielgruppen?
Das ist nicht so leicht zu beantworten, glaube ich. Also weil natürlich bei 10.000 Menschen und 63 Gesellschaften ist es natürlich so, 36 Gesellschaften, ist es natürlich so, dass die Menschen genauso divers sind wie unsere Gesellschaft. Also es gibt ja nicht die Persona in der Pflege oder in der Jugendhilfe. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich glaube, Menschen, die in unseren Bereichen arbeiten, haben oft noch eine andere Motivation dahinter. Das ist, glaube ich, nochmal ein Riesenfaktor. Und
kannst du das mal konkret machen? Weil du sagst, die haben eine etwas andere Motivation. Kann man das mal verbalisieren, was das ist für eine Motivation?
Ja, man muss dann natürlich mal aufhören, man kann ja andere Berufe nicht abwerten. Auch da ist ja eine Motivation da, aber es ist eine andere. Ich tue mich immer mit besser und schlechter schwer. Jeder hat ja seine persönliche Einstellung. Aber ich glaube, die Menschen, die in den Berufen arbeiten, mit denen wir zu tun haben, haben halt dieses Arbeiten und diese Hilfe am Menschen und für den Menschen, für andere Dasein. So blöd ist mal Dienstleistung, Dienst am anderen Menschen, an Menschen. Gutes tun jeden Tag, so wie es bei uns auch in unserem Leitsatz steht, das haben viele verinnerlicht. Also es gibt wenige oder prozentual weniger Menschen bei uns im Job, die zu dem Job kommen, rein, um ihr Geld zu verdienen und dann wieder nach Hause zu gehen. Und ich glaube, deswegen ist es auch einfach ein Berufsfeld, wo ja auch medial und auch politisch sehr viel dran gezerrt und sehr viele Einflüsse sind. Und das natürlich auch sehr und wahrscheinlich auch am Ende des Tages unter unserem Podcast heute es auch eine Diskussion geben wird, was ganz normal ist, weil es gibt halt sehr viele Meinungen, es gibt sehr viel Mediendruck, sehr viel politischen, sehr viel gesellschaftlichen Druck. Und ich glaube aber, wenn man es runterbricht, sind es viele Menschen, die bei uns in dem Bereich arbeiten, die das aus einer sehr hohen individuellen Motivation tun und dafür natürlich dann auch die Bezahlung benötigen und die Anerkennung kriegen sollen für das Geleistete. Und umso größer, umso höher meine persönliche Motivation ist, umso größer ist natürlich auch die Enttäuschung, wenn diese, sei es monetäre, aber auch die anderen Erfolgsfaktoren dann nicht eintreten. Ja, dann ist natürlich, dann komme ich mit einer anderen Erwartungshaltung. Und in dem Spannungsfeld bewegen wir uns da, glaube ich. Also wir müssen das Politische, das Mediengeschehen, die persönliche Motivation der Menschen, das müssen wir aufeinander bringen. Und die Erwartungshaltung der Gesellschaft und der Person selber.
Mit den Aspekten, die du genannt hast, die besonderen Bedürfnisse, die man ja durchaus ansprechen kann und auch soll, sprechen aber alle Arbeitgeber in der Pflegebranche die Mitarbeitenden oder mögliche Mitarbeitenden an. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, diese Art der Arbeit ist ja fast austauschbar. Das heißt, dieses Pflegende, das habe ich bei allen Organisationen und Unternehmen, die da unterwegs sind. Meine Frage ist jetzt, wie unterscheidet sich denn die Arbeit hier und die Arbeit da? Oder anders formuliert, worin besteht denn jetzt der Wettbewerb der Arbeitgeber untereinander in der Pflegebranche um die besten, talentiertesten, engagiertesten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Also ich glaube, wir haben auch da ja zwei Welten. Wir haben natürlich in der Pflegebranche, was durch eine gewisse Regularien, politische Regularien in der Finanzierung ist, eine gewisse Rahmenbedingung. Also wir können nicht einfach sagen, ja, für die Knie-OP nehmen wir jetzt eine Summe X mehr, weil wir mehr in unser Personal stecken wollen. Das ist sicherlich die eine Herausforderung, die wir haben. Da können die großen Träger und auch die Arbeitenden auch sicherlich am politischen Druck, aber das können wir als HRler und als Personalmarketingmenschen nicht lösen. Da müssen wir mit den Rahmenbedingungen leben. Wir können uns über die Dinge Gedanken machen, die wir beeinflussen können. Und ich glaube, da glaube ich sehr fest dran, aus meiner Erfahrung, der große Unterschied ist nachher am Ende die Führungskraft, die ich habe und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Und auch da gibt es aus meiner Sicht kein richtig und falsch. Es gibt die Führungskraft, die passt zu diesen Mitarbeitenden. Und es gibt das Team, das passt halt dahin. Und es wird ein Team, der eine, der sich in dem einen Team wohlfühlt und seinen Freund dahin holt und sagt, Mensch, es ist total super. Und 3 Wochen später spricht man mit dem Freund und der sagt, also so einen schlimmen Arbeitgeber habe ich noch nie gehabt. Ja? Ja. Also das heißt, ich glaube, die Herausforderung ist, damit wir weniger Menschen verlieren in der Pflege und mehr Menschen begeistern, wir müssen die richtigen Mitarbeitenden mit den richtigen Teams und mit den für sie richtigen Führungskräften zusammenbringen. Und da glaube ich ganz fest dran.
Und wie transportiert man diesen, ich finde den unheimlich spannend und auch nachvollziehbar, diesen Aspekt. Aber der ist natürlich für einen Kommunikator wahnsinnig schwer, dann letztendlich zu formen in das, was man eine Arbeitgebermarke nennen könnte. Denn ich frage mich jetzt, wie viele Führungskräfte und wie viele Teams gibt es, bei einer Organisation mit 10.000 Mitarbeitenden. Das dann aber irgendwie so zu verdichten und zu vereinfachen, dass daraus eine starke Botschaft für eine starke Arbeitgebermarke entsteht. Wie machst du das, Arne?
Also wir haben sicherlich uns mit allen unseren Führungskräften vor einigen Jahren zusammengesetzt, eine neue Arbeitgebermarke entwickelt. Daraus ist auch unser Leitspruch Gutes tun jeden Tag entstanden. Aber am Ende im Recruiting selber breche ich es tatsächlich auf die Teams runter. Also ich suche ja nicht zwingend für die Johannesstift-Diakonie einen Mitarbeitenden, sondern ich suche für Wohnbereich 1 in der Pflegeeinrichtung Anna-Maria Gerhardt am Waldkrankenhaus Spandau in Berlin einen Mitarbeitenden. Und da in diesem Mikrokosmos, dort habe ich ein Team, dort habe ich eine Führungskraft. Und wenn ich die Führungskraft gut kenne, das Team gut kenne, dann kann ich sagen, jetzt kann ich für diese Menschen das passende Match finden. Also am Ende ist für mich Recruiting nicht viel anderes als all die Matching-Apps, die wir sehen und kennen oder wahrscheinlich auch schon jeder, der nicht schon seit Jahren in einer glücklichen Beziehung ist, schon mal ausprobiert hat. Die machen das ja mittlerweile ziemlich gut. Die gucken genau nach meinen persönlichen Interessen, nach meinen Erfahrungen, nach dem, was ich so in meinem Leben tue und versuchen dann, den Menschen zu finden, der in irgendeiner Art und Weise zu mir passt. Und genau das versuchen wir bei uns, haben wir auch uns was ausgedacht, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir den Menschen, der zu dieser Führungskraft und zu diesem Team passt, wie kriegen wir die zusammen? Und da haben wir in den letzten Jahren, gerade im Bereich Pflege, uns viel Gedanken darüber gemacht und haben für uns den Timomaten entwickelt.
Das ist eine ganz spannende eine spannende Anwendung, eine spannende App, ein spannendes Angebot, was ihr da gemacht habt. Wir können das leider jetzt hier nicht zeigen, weil wir ein Audiopodcast sind, aber vielleicht beschreibst du mal kurz, was passiert, wenn ich auf diese Website www.team-o-mart.de, glaube ich, ist es, wenn ich auf diese Website gehe, was sehe ich da, was mache ich da, was bringt mir diese Website?
Also erstmal kann ich natürlich jeden Zuhörer einladen, es auszuprobieren. Ich glaube, du hast es auch schon ein, zwei Mal durchgespielt mit den unterschiedlichen Ergebnissen. Ist ganz witzig eigentlich, auch selbst wenn man nicht aus der Pflege kommt. Pflegekräften kann ich es natürlich nur ganz besonders ans Herz legen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns die Mühe gemacht und das sollte man, glaube ich, immer machen, wenn man irgendwie sucht für ein Team, Personal sucht. Wir haben unsere Teams interviewt. Wir haben ihnen Fragen gestellt, wir haben die Führungskräfte interviewt und wir haben daraus eine ganz persönliche, individuelle DNA des jeweiligen Teams entwickelt. Und diese Webseite macht im Prinzip nichts anderes, auch der Nutzende beantwortet Fragen und die daraus entwickelnde persönliche DNA matchen wir mit unseren Team-DNAs. Und wir gucken dann, welches Team passt fachlich, menschlich am besten zu mir. Das heißt also, die Chance, dass das Team, in dem ich mich vorstelle, eine Hospitation vereinbare, dann auch zu meinen persönlichen Vorstellungen, mal abgesehen von den ganzen harten Fakten, Gehalt, Arbeitszeiten, Schichtdienst und sowas alles, aber das Matching, was das individuell macht, den Job, das ist, glaube ich, das, was das hier ganz besonders macht.
Also das ist ja in der Tat wie eine professionelle Dating-App, die sozusagen eine Paarbildung auf sehr professionelle, algorithmische Form reduziert und dann sozusagen die beiden Partner, Partnerinnen zusammenführt.
Ja, ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir ein Algorithmus à la Parship dahinter liegen haben. Das wäre, glaube ich, zu hoch gegriffen. Aber es ist eher eine sehr gute Wahrscheinlichkeitsrechnung, die dahinter liegt, wo man sagen kann, ja, die Rahmenbedingungen sollten auf jeden Fall passen. Und wir haben da auch jetzt, die läuft ja erst ganz neu, aber wir haben da erste wirklich tolle Erfahrungen gesammelt.
Wo sitzt die denn im Recruiting-Prozess? Weil wir haben jetzt, ich glaube, letzte Folge war es, Till Ebinger hat gesagt, wir erfinden das Recruiting in bestimmten Bereichen auch sehr neu, dass wir zum Beispiel Leute sehr, sehr allgemein erstmal heranholen und dann im Laufe des Recruiting-Prozesses sie besser kennenlernen, um sie dann im Laufe dieses Prozesses am Ende dann auf eine bestimmte Position einzustellen. Also die Position steht am Anfang noch gar nicht fest, sondern die entwickelt sich erst im Laufe des Kennenlernens. Wie macht ihr das? Weil nicht jeder, jede ja quasi diesen Timomat gemacht hat oder verwendet hat. Also wie ermittelt ihr das, was die Person kann, das, was die Person will, im Rahmen des Recruiting-Prozesses?
Also wir haben natürlich gewisse Rahmenbedingungen. Ich muss, um auf einer Neonatologiestation zu arbeiten, einen gewissen Rahmen haben. Also da kann ich dann schwer denjenigen entwickeln. Ich kann dann höchstens die Ausbildung anbieten und die dabei begleiten.
Neonatologie, was ist das? Das ist die Frühgeborenenstation, ne?
Genau, die Frühgeborenenstation. Ne? Der Goldstaub in der Pflegebranche, wenn jemand die Zusatzqualifikationen hat. Also da haben wir natürlich gewisse, wenn der Mensch ohne diese Qualifikationen zu uns kommt, dann müssen wir natürlich gucken, wie wir ihn qualifizieren können. Aber grundsätzlich ist es so, dass bei uns die Menschen ja, wenn sie sich bei uns bewerben, eine gewisse Vorqualifikation haben. Das heißt also, sie haben diese Rahmenbedingungen, erfüllen sie. Und das muss ich halt gucken, wo passt das am besten hin. Da spielen ja viele Faktoren. Da ist der Fahrtweg, da ist das Interesse. Ne? Möchte ich jetzt eher handchirurgische Dinge nachtreuen oder eher mit Kindern arbeiten, eher mit Senioren arbeiten? Und genau das fragt der Timomat ab. Ich kann also ziemlich genau einschätzen, welche Fachrichtung nachher, wenn ich zum Beispiel direkt aus der Ausbildung komme, welche Fachrichtung passt zu mir. Der Timomat fragt ungefähr 50% fachliche Dinge ab und die anderen sind eher so Soft Skills, wie man es immer so schön sagt. Und wir empfehlen den Leuten auch durchaus vom oder im Bewerbungs- oder im Recruitingsprozess diesen Timonaten einfach zu machen, um einfach auch mal selber eine ganz andere Erfahrung zu sammeln. Und es kommen auch durchaus Ergebnisse raus, die überraschend sind, womit man vielleicht nicht gerechnet hat. Dass ein ganz anderes Team zu mir passt, als ich jetzt selbst gedacht hätte.
Also ich finde es wunderbar, wie mit diesem Tool gelungen ist, eine abstrakte Annäherung an ein Jobprofil, wie das durch Fragen und Bilder nachher sehr visuell dargestellt wird, ja, Station, Team, in dem man dann mit diesen Präferenzen, die man da geäußert hat, landen könnten. Das ist also sehr menschlich und sehr, sehr menschennah. Wie sieht das denn, und das haben mich einige im Vorfeld gefragt, wie sieht das denn generell mit dem Recruiting von Pflegekräften aus? Also fangen wir mal ganz einfach an. Ist das eher ein Passive Search, also ein Schalten von Stellenanzeigen auf verschiedenen Kommunikationskanälen, Social Media, Internetseiten, vielleicht sogar auch immer noch Print, Plakatwerbung in Bussen, Bahnen, was auch immer? Oder sind wir schon im Active Search Bereich, wo es spezialisierte Beratungen, Headhunter gibt, die versuchen, Pflegepersonal direkt anzusprechen und anzuwerben?
Also da hat sicherlich jeder Träger seinen eigenen Ansatz. Also ich kenne viele Träger, die noch auf die regionale Printzeitung legen. Ich weiß nicht, müsste man die mal fragen, wie erfolgreich sie derzeit damit sind. Wenn wir davon ausgehen, wir reden ja viel über passiv und aktiv suchende Kandidaten. Ich glaube, die letzte Statistik war, was waren es, 10% aktiv suchende Kandidaten. Wir können mal davon ausgehen, dass es in der Pflege mal locker die Hälfte ist. Also wir ziehen den Schnitt definitiv eher nach unten als nach oben. Das heißt also, wenn ich den großen Stellenportalen viel Geld in den Rachen werfe, dann erreiche ich 5% der potenziellen Menschen, die ich erreichen könnte. Sicherlich ist das sinnvoll. Und wo es sich ergibt, auch in bestimmten Regionen, man muss da, glaube ich, auch Stadt und Land ein wenig voneinander unterscheiden. Und klar möchte ich natürlich, wenn jemand aktiv sucht, auch auffindbar sein. Wir nennen das bei uns das Grundrauschen. Das heißt also, wenn jemand aktiv nach einer Stelle sucht, dann soll er uns gefälligst auch finden oder möglichst finden. Aber das ist nicht unser Hauptfokus, wo ich jetzt Budget und Energie reinstecke. Da versuchen wir über SEO-optimiertes Schreiben der Stellenanzeigen, über gute Schnittstellen zu Google for Jobs und zu anderen Dienstleistern unsere Rankings zu verbessern und nicht mit mehr Geld eine schlechte Stellenanzeige versuchen, irgendwo künstlich nach oben zu treiben. Das ist unser Ansatz. Und der zweite Weg ist dann tatsächlich das Active Sourcing. Also wir versuchen, Netzwerke aufzubauen, wir versuchen, in Kontakt zu bleiben. Auch da stehen wir noch relativ am Anfang, aber wir schlagen diesen Weg ein. Und ich glaube fest daran, dass eine gut verknüpfte Community in Zukunft, gerade in den Bereichen, wo wir über Fachkräftemangel oder über schlechte Verteilung der Fachkräfte reden, dass das der ausschlaggebende Punkt ist. Die HR-Abteilung oder die Personalmarketing- oder Recruiting-Abteilung, wie sie auch immer bei allen heißen mögen und was sie alle tun mögen, die am besten vernetzt ist, wird am Ende die sein, die als Ersten über die Ziellinie gehen. Meine persönliche Meinung.
Mach's doch mal konkret. Also ich finde das spannend. Active Search, Active Sourcing, Direktansprache von Pflegekräften. Also viel läuft über professionelle Social-Media-Kanäle, also LinkedIn, Xing und so weiter, setzt aber voraus, dass die Zielgruppe dort A, vertreten ist und B, dann ab und an mal ins Postfach reinguckt. Sind da Pflegekräfte vertreten in diesen Netzwerken?
Ja, sind Pflegekräfte vertreten. In der Masse sicherlich Pflegekräfte eher ab einer gewissen Leitungsfunktion oder Spezialisierung.
Wo sind die anderen vertreten? Wo ist eine normale Krankenschwester oder Intensivstation Pfleger? Wo sind die, wo tummeln
Facebook,
die sich?
Facebook, Instagram, TikTok, Spotify. Ich glaube, wir müssen uns breit aufstellen, um die Menschen dort zu treffen. Also es gibt ja auch nicht die Pflegefachkraft. Ne? Es gibt die Pflegefachkraft, die im Ländlichen gibt. Es gibt die, die etwas älter ist. Es gibt die Jüngere. Man darf sich nicht auf einen Kanal beschränken. Man sollte den Kanal, den man bespielt, gut machen. Weil unsere Zielkundschaft ist genauso divers wie unsere Gesellschaft. Also müssen wir auch genauso diverse Wege der Ansprache haben.
Ich hatte vorhin mit Studierenden darüber diskutiert, über Tonalität von Stellenanzeigen. Und wir haben dann auch gesprochen über das ganze psychografische Targeting, also das Ausrichten von Stellenanzeigen, was gezeigt wird, was gesagt wird, wie es gesagt wird, an, ja, ich sag mal, Persönlichkeitsprofilen dieser Typologien, die man ansprechen möchte. Und da ist natürlich spannend, von dir einmal zu hören, gibt es eine bestimmte Tonalität, eine bestimmte Art in der Ansprache von bestimmten Gruppen in der Pflege? Also es geht ja schon los mit dem Du oder mit dem Sie in einer Stellenanzeige. Wir haben einmal mit Studierenden Untersuchungen gemacht, die genau im Pflegebereich recherchiert haben, warum von einem Pflegedienstleister irgendwie die Response-Arten so dramatisch zurückgegangen sind im Anzeigenbereich. Und eine Sache war, die haben systematisch und durchgängig geduzt und viele Pflegekräfte in der empirischen Studie haben nachher gesagt, dass ist für sie nicht die Art von Respekt, die sie wollen, dass sie ihnen entgegengebracht wird. Also deshalb nochmal die Frage, Art der Ansprache, der Kommunikation, ist das eine besondere in bestimmte Zielgruppen vom Pflegebereich hinein oder ist das eigentlich wie überall auch?
Also ich glaube, die Pflegebranche ist genauso divers wie jede andere Branche auch und deswegen gibt es nicht die Ansprache. Ich bin großer Freund von einer kontinuierlichen Ansprache durch das System durch. Also wenn auf Station und die Stationsleitung und auch die Pflegedirektoren ihre Mitarbeitenden im Tagesalltag duzt, dann bin ich auch sehr dafür, in der Stellenanzeige das Du zu verwenden, weil dann wird sich nur die Person darauf bewerben, die mit dem Du auch gut klarkommt und sich wertgeschätzt fühlt. Die fällt sonst von den Socken, wenn auf einmal im Vorstellungsgespräch die Pflegedirektorin zu ihr Du sagt. Oder dann am Arbeitstag 1. Und umgekehrt finde ich es genauso schlimm, wenn wir halt in der Stellenanzeige die ganze Zeit duzen und dann stehen die beim ersten Bewerbungsgespräch sagen, hallo, ich bin der Arne und die Pflegedirektorin sagt, hallo, ich bin Frau Meier. Dann passt es auch nicht. Von daher, wenn ich den Kandidaten, ich will ja nicht die Masse an Kandidaten ansprechen, sondern ich möchte den Kandidaten ansprechen oder die Kandidatin, die zu mir passen. Und wenn ich meinen Stil habe als Führungskraft und meinen Stil, ich einen Du-Stil pflege, dann sollte ich das auch schon vom Tag 1 der Ansprache so tun. Und wenn ich das nicht bin, dann sollte ich es auch sein lassen. Und deswegen, ich glaube fest daran, man sollte so oder die Führungskräfte sollten so kommunizieren, wie sie es auch im Alltag tun, weil dann sind sie wahrhaftig und realistisch. Und dann werden die Abbruchraten, dann spreche ich vielleicht 10 Menschen weniger an, aber ich spreche die Menschen an, die nachher im Bewerbungsprozess nicht abspringen, weil sie sagen, also das hat ja A hat nicht auf B gepasst. Und das ist in so einem großen Konzern wie bei uns natürlich, wo auch viel über Standardisierung läuft, herausfordernd. Da arbeiten wir dran. Wie können wir das individualisieren? Aber wenn ich jetzt ein kleineres Unternehmen bin, irgendwie eine Sozialstation oder auch ein kleines mittelständisches Unternehmen, wo ich ja, da kann ich ja relativ individuell mir gucken, was habe ich hier für eine Teamleitung oder was habe ich hier für einen Vorarbeiter? Was ist das für ein Typ? Wie arbeitet der? Wie spricht der mit seinen Menschen? Und diese Tonalität würde ich dann auch in die Stellenanzeige bringen. Und ich würde nicht gucken, also ich gehe da eher einen anderen Ansatz, zu gucken, was ist die Zielgruppe und deren Tonalität annehmen. Und am Tag 1 der Arbeit haben wir einen ganz anderen Sprachton. Sondern sprech doch in dem Ton, in dem du auch dann am Tag der Arbeit, am ersten Tag sprichst und im Vorstellungsgespräch und im Recruiting-Prozess sprichst. Und dann ja, verzichte lieber auf die 5 Bewerbungen, die du dann weniger kriegst, aber krieg 5 Bewerbungen von Menschen, die zu dir passen. Also das ist ja auch die Grundidee des Timomatens. Also wir haben Teams, die machen privat abends total viel zusammen. Wenn man sich so ein Profil anguckt, da sind total viele Partybilder drauf. Und dann haben wir Teams, die sagen, oh Gott, ihr könnt euch doch nicht als Pflegeteam so darstellen. Wir sind hier hochprofessionell und sowas. Ja, aber wenn das Team so tickt, dann wird sich dort auch nur der bewerben, der dahin passt. Und umgekehrt haben wir Teams, die sagen, wir machen jeden Morgen, gibt's bei uns Hackepeterbrötchen. Naja, der Veganer wird sich da, wenn er sich da unwohl fühlt, vielleicht nicht bewerben. Aber er wird sich auch im Arbeitsalltag nicht bewerben und nach einem halben oder einer Probezeit das Team wieder verlassen. Dann sage ich es doch lieber gleich. Und es wird aber Menschen geben, die das toll finden, dass es morgens das Hackepeterbrötchen gibt. Und wenn sich der bewirbt, dann habe ich den Menschen, der die nächsten 10 Jahre in diesem Team arbeiten wird und glücklich sein wird.
Gib doch mal jemanden, der sich so überhaupt nicht auskennt in deinem Bereich, der einfach Recruiting-Prozesse in dienstleistungsgetriebenen Unternehmen, produktionsgetriebenen Unternehmen kennt, einen kurzen Einblick, wie ein Recruiting-Prozess im Bereich Pflegekräfte abläuft. Ist das Papier, ja, schriftformbasierte Vorauswahl, 1-2 Interviews und dann gibt's das Angebot oder eben die Absage? Oder gibt es da noch etwas anderes, Probearbeiten oder ähnliches, Meet the Team? Was unterscheidet sozusagen den Recruiting-Prozess im Pflegebereich von vielen, vielen anderen Recruiting-Prozessen?
Also wir wären gerne noch individueller und da arbeiten wir doch auch dran. Ist, wie gesagt, bei so einem großen Kasten manchmal ja ein bisschen schwerer. Aber am Ende steht es und fällt es mit unseren Führungskräften vor Ort. Was sich bei uns super gut durchgesetzt hat und was, glaube ich, auch unsere Mitbewerber einfach machen, sind Hospitationen. Wir bieten immer die Möglichkeit an, kommt vorbei, arbeitet bei uns einen Tag mit, lernt uns persönlich kennen, seid dabei, guckt euch die Tonalität innerhalb des Teams an. Das, was wir in der Stellenanzeige schreiben, ja, das wird immer irgendwo Marketing-Sprech sein und gleiche deine persönliche Erfahrung mit dem, was dort steht, ab. Und wenn das zueinander stimmt, dann lass uns dann nach der Hospitation nochmal zusammensetzen und dann über die Rahmenbedingungen sprechen. Ich glaube, das ist eine Sache, die bei uns sehr, sehr gut ankommt. Klar, auch wir versuchen mehr zu digitalisieren. Auch wir versuchen, andere Wege zu uns zu finden, wie jetzt zum Beispiel der Timomat, wo ich mich jetzt nicht mit dem klassischen Anschreiben, Motivationsschreiben, Lebenslauf, sondern entweder klicke ich auf den Button und gebe meinen Vornamen und meine E-Mail-Adresse an, um eine Hospitation zu vereinbaren und dann oder eine Telefonnummer. Und dann ruft mich die Stationsleitung an und sagt, naja, wann hast du denn Zeit? Na, dann komm vorbei. Oder ich gebe erstmal eine Interessensbekundung ab und dann meldet sich der Recruiter bei mir als Einstieg. Aber ansonsten, denke ich, sind die Einstiegswege, der Auswahlprozess selber, also wir haben jetzt keine Assessment Center und 3 Bewerbungsrunden, sondern am Ende muss derjenige erstmal die Qualifikation haben und dann muss er menschlich zu uns passen. Und das passiert im Regelfall im Gespräch mit der Pflegedirektorin oder mit der Stationsleitung, je nachdem, ob wir uns in einem Krankenhaus oder Altenhilfe befinden. Und das muss, da sind wir wieder beim Matchen, und dann kommt man auch zusammen.
Vielleicht kannst du am Ende kurz mal eine deine zentrale Botschaft oder Tipp oder Erfahrung, die du aus deiner jetzigen Rolle gezogen hast, mal mit den Personalwelten teilen. Also die zentrale Botschaft des Arne Schöning.
Seid mutig und probiert euch aus. Es gibt nicht die Lösung im Recruiting. Da bin ich fest von überzeugt. Und wenn man die Lösung gefunden hat, wird es wahrscheinlich morgen eine andere Lösung geben. Also man darf nicht stehen bleiben. Man muss immer wieder was ausprobieren. Und es gibt nicht die Zielgruppe und es gibt auch nicht das Patentrezept. Und ja, und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man nie stehen bleibt.
Empathie ist der Kern erfolgreicher menschlicher Interaktion, hat einmal jemand gesagt. Und ich habe das Gefühl, die letzte halbe Stunde haben wir ganz viel über das Thema Matchen und Abgleichen von Bedarfen und Bedürfnissen von Menschen und Organisationen gesprochen. Insofern hast du ganz, ganz stark in sozusagen diese Richtung argumentiert, kommuniziert. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, Arne Schöning.
Sehr gerne.
Diese und alle anderen Episoden findet ihr auf der Website www.personalwelten.de und natürlich auf den üblichen Kanälen. Einfach dort abonnieren, damit ihr die nächsten Episoden nicht verpasst. Für mich heißt es jetzt Tschüss für heute und bis zum nächsten Mal. Am Mikrofon war Nicolas Buchs.